Im Jänner 2014 bekräftigt der österreichische Verfassungsgerichtshof, dass auch gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern Familie sind und gab seine Entscheidung bekannt, wonach Frauen in homosexuellen Lebensgemeinschaften die Erfüllung ihres Kinderwunsches durch künstliche Fortpflanzung mittels Samenspende ermöglicht werden muss.
Miller, ich brauche ein Spielplatzdate.
Sanji, ich bin sowas von ready.
Spielplatzdate, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras.
Werbung.
Und bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Partner und das ist heute Resch und Frisch. Sanji, sag einmal, hast du eigentlich immer frisches Gebäck zu Hause?
Ja, weil wir bestellen immer bei Resch und Frisch das tiefgekühlte Gebäck und kriegen das immer vor die Haustüre geliefert. Wir backen das dann in der Früh auf, egal ob so zum Frühstück oder noch besser für die Mädels als Jause. Und meine Mädels lieben das kleine Jour-Salzstangerl. Das ist nämlich so lieb. Und ja, mein Favorit ist das Müsli-Bäcker, weil da sind Cranberries drin und ich liebe es.
Ja, und das ist so eine gute Idee mit dem immer frisch aufbacken. Ich werde mir das jetzt fix anfangen, wenn der Moritz in den Kindergarten geht. Und hast du gewusst, dass es einen eigenen Resch- und Frischbackofen gibt?
Ja, natürlich, weil ich bin da der Aufbackprofi. Da gibt's nämlich verschiedene Stufen und
ich glaube sogar eigene Backprogramme, oder?
Ja, genau. Und das Gebäck ist einfach dann so schnell fertig in wenigen Minuten und ja, perfekt auf den Punkt gebacken.
Und ihr bekommt jetzt 68 Euro Rabatt und eine kostenlose Lieferung auf das Kennenlernpaket mit dem Resch- und Frischbackofen inklusive 42 Stück Gebäck und praktischem Zubehör mit dem Code KNUSPRIG23. Und alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin heute nicht allein im Studio. Heute ist die liebe Miriam und die liebe Mariana da. Schön, dass ihr heute da seid.
Dankeschön.
Hallo.
Und dass ihr euch überhaupt die Zeit nehmt, mit mir dieses Interview zu führen, dass ich euch kurz vorstelle. Ihr zwei seid seit 2018 verheiratet und Eltern von einem 2-jährigen Sohn. Und Miriam, wir zwei kennen uns von, unter Anführungszeichen, früher. Ich habe damals eine Yogastunde bei dir besucht, bevor du deine 6-monatige Südamerika-Reise angetreten hast. Genau. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst.
Ja, mittlerweile erinnere ich mich wieder.
Ja, also schön, dass ihr da seid und das wird eine ganz spezielle Folge. Miriam und Mariana sind zwei Mamas, ich habe es ja schon erwähnt, und Eltern von einem Sohn. Dass ich kurz erwähne, Mariana, du kommst aus Brasilien.
Genau.
Dein Deutsch ist sehr gut, würde ich sagen, aber nur, dass ich kurz erwähne, es kann vielleicht ab und zu vorkommen, dass die Miriam kurz was übersetzt. Genau. Miriam, dass ich das auch nochmal kurz sage, Weltreise weiß ich nicht, aber diese Südamerika-Reise hat wirklich dein Leben verändert. Du bist damals mit deinem damaligen Freund gereist, bist dann sozusagen als Single nach Hause gekommen.
Quasi. Mein Herz ist in Brasilien geblieben, sagen wir mal so.
Herz ist in Brasilien geblieben und du hast dich während dieser Zeit ja in die Mariana verliebt.
Genau, dank meines damaligen Freundes. Genau.
Wie war das genau? Erzähl mal von der Reise.
Ja, also wir waren 6 Monate in Südamerika und ich glaube schon am 3. Tag in Rio de Janeiro auf einer Straßenparty, wo alle Leute zusammengekommen sind von Favelas und auch von den reichen Vierteln. Und da ist halt dann diese Brasilianerin gestanden mit den langen Rasterzöpfen. Und dann waren wir mit ein paar Leuten vom Hostel und dann ist so ein Spiel entstanden und dann hat's geheißen, ah Miriam, du traust dir das eh nicht, dass du diese Brasilianerin küsst. Also mein damaliger Partner sozusagen. Und ich habe dann gesagt, na sicher träumen wir's. Also im Endeffekt war es sozusagen, muss ich Danke zu meinem damaligen Partner sagen, weil so habe ich eigentlich Mariana dann kennengelernt. Und wir haben uns geküsst. Es war schon ein bisschen spezieller, weil sonst kenne ich das vom Fortgehen mit Freundinnen oder so zum Spaß, wie es vielleicht andere auch kennen, aber das war ein bisschen anders. Und eigentlich war es das dann für mich. Und Mariana hat mich aber dann ausfindig gemacht durch sie hat alle dort auf der Straßenparty gefragt, hat jemand dieses Mädchen gekannt? Und sie hat mir dann damals auf Messenger geschrieben am nächsten Tag. Und so sind wir eigentlich dann so ein bisschen wie Freunde geworden, aber auch seelenverwandt. Und ich habe es echt nicht zuordnen können, was es ist, muss ich ehrlich sagen. Genau.
Das heißt, du hast zu der Zeit dann in Brasilien auch gearbeitet oder warst du nur auf Durchreise? Genau. Warst du nur Urlaub, kann man
also
jetzt sagen?
Also es war wirklich nur eine Backpacking-Reise durch Südamerika, also von Brasilien dann weiter nach Argentinien, Peru, Bolivien und Kolumbien. Und genau. Aber Mariana, mit der habe ich dann die ganze Zeit schon geschrieben und wir haben sie über den Alltag ein bisschen unterhalten. Genau. Und dann bin ich eben heimgekommen und habe aber gewusst, ich muss zurück nach Brasilien. Also mein Herz hat wirklich voll geblutet, wie ich weg bin aus Südamerika, weil ich gewusst habe, irgendwie, ich muss da zurück, da ist was. Und habe dann mir aber entschieden, auch für dieses Freiwilligenprojekt, das war eben die Arbeit, was ich dann gemacht habe. Und bin dann im November des gleichen Jahres, wie wir zurückgekehrt sind, 2017, wieder zurück nach Brasilien. Und da habe ich dann richtig erkannt, dass Mariana wirklich meine Seelenverwandte ist.
Ich muss eins dazu sagen, diese Liebesgeschichte, die ist wirklich Hollywood-reif. Das habe ich ja vorher schon erwähnt, weil du gesagt hast, das Buch war echt ein Traum. Das heißt, du bist nach Hause gekehrt. Mariana, wie ist es dir gegangen?
Ja, meine Liebe war ganz normal. Ich habe weitergebracht. Ich war.
Du hast nicht gewusst, was es wird. In Brasilien, die lassen sich nicht so schnell auf was ein, was dann nicht klappt. Die leben so recht in den Tag hinein.
Ich glaube, die große Probleme war unsere Sprache. Wir haben immer mit der Google Translation
geschrieben, ja.
Okay.
Also sie kann ja nicht Englisch und ich habe dann ganz schnell Portugiesisch lernen müssen eigentlich.
Ja, du bist so intelligent.
Innerhalb von 5 Monaten habe ich Portugiesisch gelernt, damit ich, wenn ich zurückreise, damit ich dann gut arbeiten kann eben in diesem Projekt mit Kindern in der Favela. Da war ich ja Lehrerin und natürlich auch, dass ich mit Mariana sprechen kann. Genau.
Okay, du hast das wirklich innerhalb von 4 Monaten?
5 Monate,
fünf genau. Monate geschafft?
Ja.
Das heißt, Intensivkurs in Österreich?
Ein Buch, das heißt Portugiesisch für Dummies.
Okay.
Und auch solche Apps habe ich genommen. Und natürlich durch das, dass ich mit Mariana jeden Tag geschrieben habe, mit dem Translation-Programm, habe ich auch immer wieder so ein bisschen gleich mal gemerkt, wie heißt was. Genau. Und wenn man halt da Liebe mitspielt, irgendwie glaube ich, dass man dann so ein bisschen das leichter lernt noch. Ja.
Und wie war jetzt die Situation, weil es mir einfach interessiert. Das heißt, du bist nach Hause gekehrt, hat dein damaliger Freund von deinen Gefühlen gewusst? Er hat wahrscheinlich geahnt, dass der Herz irgendwie in Brasilien geblieben ist, aber hat er irgendwie gemerkt, dass was anders ist? Ich meine, das ist ja jetzt...
Ja, wir haben eigentlich, wie soll ich sagen, es ist schon, wir haben nur zusammen gewohnt und es war halt, wenn man mit jemandem 10 Jahre oder so zusammen ist, wir sind sozusagen in der Schule schon zusammengekommen, dann ist das, glaube ich, ein schwieriger Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen und es ist mir schwer gefallen, weil ich die Menschen an sich ja trotzdem sehr geliebt habe, auf eine andere Art und Weise dann mittlerweile aber, dass da dann diese Trennung kommt. Also ich habe wirklich dann diesen Bruch gebraucht, dass ich nochmal zurückgehe nach Brasilien und dann erst bin ich wirklich ausgezogen. Also davor, das war ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das kann man nachvollziehen, wenn man so lange mit jemandem zusammen ist, dass das dann nicht so schnell geht.
Ja. Das mit Sicherheit.
Genau, weil es hat sich einfach mehr und mehr dann schon entfernt gehabt, auseinandergelebt oder jeder sein Ding gemacht, sagen wir mal so.
Was ich auch bewundernswert finde, dass Mariana, dass du die Miriam gefunden hast. Also ich meine, das war ein Straßenfest, ich meine, das war ja wirklich mega, mega Zufall, oder? Dass du sie wirklich ausfindig machen hast können.
So, ich war so seriös und Miriam hat die ganze Zeit vor mir geschaut.
Okay.
Ich war so, was schauen diese Frau? So lustig. Warum ist das schauen für mich? Ich glaube, ich bin Musik. Und da war so.
Und du bist kurz davor noch ausgeraubt worden, gell?
Ja,
ausgeraubt worden noch, genau. Also sie hat ihr Handy, glaube ich.
Genau, eigentlich ist so. Bis auf der Straße manchmal passiert.
Aber das, dass sie mich gefunden hat, sie hat halt dann einfach Leute von meinem Hostel, weil es war eine Clique vom Hostel, die was dort war, die hat sich halt dann durchgefragt und jemand hat ihr halt meinen Facebook-Namen gesagt. Das war dann gar nicht, oder? Wer hat es dir gesagt? Der Philippi hat es dir dann gesagt.
Ja, aber
Facebook-Namen. Ja, schon so lange her.
Und Mariana, du bist in Brasilien aufgewachsen, geboren und hast dort aber auch mit Kindern gearbeitet, oder?
So, ich bin Lehrerin.
Okay.
Und ich bin Speziallehrerin für Kinderspezial.
Okay.
Ja.
Also mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen, genau.
Ja, genau.
Okay.
Ja, das war so. Und kurz vor, ich habe Medik kennengelernt, ich habe in neuer Arbeit gearbeitet in einem Graffiti-Studio.
Okay.
Und ich war immer nachher bei Meer. Das war meine Liebe. Meer, Arbeit, Party.
Mhm.
Hübsche blonde Frauen.
Ganz schön.
Ich glaube, du hättest zu einem Beuteschema gepasst.
Ja, passt.
Das heißt, du bist dann zurück, du hast dich für ein Freiwilligenprojekt entschieden und hast dann dort 6 Monate.
Nein, so lange dürfen wir gar nicht bleiben. Gar nicht.
Okay. Genau. Das war eine halbe Monat, oder?
Ach so. Nein, das war 1,5 Monate. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es genau war. Also ich bin ja dann nach Brasilien, habe dieses Projekt gemacht als Lehrerin, bin dann wieder zurück über meinen Geburtstag, über Weihnachten und ausgezogen. Und dann haben wir ganz schnell...
Hast du verheiratet?
Nein. Und dann war der Jänner, ich glaube im Februar bin ich dann schon wieder zurück nach Brasilien. Da bin ich dann 3 Monate geblieben. Also man darf immer nur 3 Monate bleiben. Oder man bleibt 3 Monate nicht ganz, sondern darf man nur mehr einreisen. Also es ist so kompliziert gewesen, unglaublich. Also wir sind da vor sehr viele, bei uns sind sehr viele Steine in den Weg gelegt worden. Bürokratisch auch, dass das so funktionieren hat können. Und ich bin immer hin und her gereist, habe 4 Jobs gehabt zu der Zeit, damit ich mir das leisten habe können.
Ist ja klar.
Und genau.
Aber ihr habt dann sehr schnell erkannt, dass ihr zusammen sein wollt, dass ihr zusammenbleiben wollt und dass das wirklich jetzt was Fixes ist, weil du hast das ja, wie du vorher gesagt hast, nicht unbedingt einordnen können. Ja.
Genau, also ich habe dann, nachdem ich das Freiwilligenprojekt gemacht habe, schon gewusst, dass es ganz was Spezielles, Besonderes ist, dass ich dem eine Chance geben möchte und deswegen bin ich auch nochmal zurück nach Brasilien. Und ja.
Und von mir war keine Wahl, ich habe...
Du hast mal Party gemacht.
Genau,
aber dann, wie ich zurückgekommen bin, du hast ja extra für unsere eigene Wohnung dann eine andere angemietet. Also Mariana hat ja in einer Favela gelebt. Und
die Wohnung war wirklich extrem klein. Ich weiß,
glaube, also ich war so groß wie das Zimmer circa.
Okay.
Die erste Wohnung, wo ich sie kennengelernt habe. Und die zweite, da hat es halt durch das, dass sie gewusst hat, ich komme, da wollte sie was Besseres und sie hat auch gewusst, das ist dann halt toll, weil sie konnte sich das auch nie leisten. Haben wir echt eine schöne Wohnung gehabt, zwar ohne Fenster und so und ohne Tür zum Zusperren, aber mit Balkon und Aussicht aufs Meer, genau.
Wie ist das Leben in Brasilien? Ich meine, Mariana, du bist dort aufgewachsen, aber Miriam, für dich, wie war das, dass du dort...
Der war immer betrunken, immer.
Dass du es ausgeholt hast, oder was?
Oh nein.
Also die Hitze und Caipirinha, das vertragt sich nicht so gut. Also ich war schon beim Fortgehen öfters einmal beschwipst. Also ich habe mich einfach eingelassen auf das. Also ab dem Zeitpunkt, auch wenn ich jetzt zum Beispiel nach Brasilien fliege, ab dem Zeitpunkt, wo ich aus dem Flieger aussteige und die Luft von Brasilien riecht und diese Gerüche, schaltet sich bei mir ein Schalter um und es ist ein ganz anderes Leben und ich bin, wie wenn ich schon früher dieses Leben gelebt hätte, bin ich wirklich so Carioca, Brasilianerin. Ich habe vom Gespür her, ich weiß, wie man sich verhaltet. Also mir ist auch noch nie was passiert. Ich bin noch nie ausgeraubt worden wie andere Touristen. Und weil ich einfach weiß, wie man sich verhaltet, respektvoll, auch die Einheimischen gegenüber, in der Favela. Ich habe mich nie unsicher gefühlt. Also wie soll ich sagen, ich habe dort Homeoffice gemacht, ich habe ein MacBook mitgehabt, die Leute haben gewusst, da ist eine reiche Europäerin sozusagen. Und ich bin aber nie ausgeraubt worden. Ja, also meine Tür hat man nicht zusperren können. Und es ist nie wieder in meine Wohnung gekommen, also in unsere Wohnung. Weil halt da einfach das Zusammenleben, das Zusammenhalten der Favela recht gut ist. Jeder grüßt jeden, jeder kennt jeden. Und es sind auch immer die Drogenbosse sowieso die Chefs für die Favelas. Das heißt, da traut sich auch nie jemand was Schlechtes machen, weil sonst wird man umgebracht. Also wirklich jetzt umgebracht, genau. Nur Stress gibt es, wenn die Polizei kommt, weil das ist das...
Meine Konflikt.
Genau, das ist das Einzige, wo es dann Stress gibt in der Favela. Also an sich in der Favela lässt sich's gut leben, es ist sehr sicher, genau, in dieser Favela, wo Mariana gelebt hat. Schon jeden Tag Schießereien, aber da muss man halt schauen, dass man nicht in die Nähe kommt. Aber für mich war es einfach normal, weißt du, wie man, also es ist wirklich, es hört sich manchmal vielleicht erschreckender, aber es ist wirklich dann, ab dem Zeitpunkt, wo ich in Brasilien bin, ist es für mich die Realität. Oder auch, wenn wir Marianas Familie besuchen, wo wir mit Mikkel dort waren, dort werden halt auch Kinder gestohlen auf der Straße und so. Und für mich war das dann halt einfach normal, dass ich mit Mikkel nur in der Trage dort herumgehe auf die Straßen. Aus Sicherheit, dass er mir nicht weggerissen wird. Ich habe mich aber dann nie unsicher gefühlt, weißt? Also irgendwie, wir halten sie an unsere Regeln, was wir so haben für uns, der Sicherheit. Und dann ist es ganz normal und wunderschön, das Leben. So offen, so herzlich, so warm. Also, ja. Uns gefällt es dort auch super.
Aber ihr seid dann an einen Punkt gekommen, wo ihr gewusst habt, es funktioniert nicht mehr, dass du ständig nach Brasilien fliegst. Das heißt, das hat unter Anführungszeichen eine Lösung her müssen. Ja.
Also wir haben uns für Österreich entschieden, aus Sicherheitsgründen auch, weil sie damals schon auskristallisiert hat, dass wir eine Familie gründen wollen. Mhm. Also wir wollen zusammenbleiben, wir wollen, dass das was wird, oder wir versuchen, dass das was wird und auch dann, dass wir Mamas werden. Und dann haben wir gewusst, wir müssen aber nach Österreich gehen, weil in Brasilien könnte ich mir das nicht vorstellen, ein Kind zu haben, ja, ein kleines.
Mhm. Weil in Brasilien ist es wirklich schön und wirklich heiß. Wir sind jetzt immer glücklich, aber
es ist so schwer.
Es ist schwer. Von Geld verdienen oder ist so gefährlich wegen alles.
Ja, also Marianne hat damals wirklich, du hast wie viel Geld verdient pro Tag beim Graffiti-Shop?
2 Euro pro Tag,
ja. Und die Miete waren aber umgerechnet, glaube ich, 250 Euro in der Favela. Das geht sich einfach nicht aus. Jeder muss mehrere Jobs haben oder sie leben in WGs zusammen. Mhm. Und auch ich hätte damals geschaut, so Marketing-Jobs und so. Mhm. Und ja, ich habe mir aber dann nicht vorstellen können, dass ich dort lebe mit einem Kind dann auch später.
Es ist, es ist wahrscheinlich auch sehr schwer, wenn du schon in einer Favela geboren bist. Ja. Dass du überhaupt rauskommst, genau, oder? Dass du wirklich sagst, du kommst raus, du wohnst vielleicht dann direkt in der Stadt.
Ja. Und in der Stadt kannst du fast gar nicht leben. Also, wo wir jetzt zum Beispiel in Brasilien waren, die Mieten sind dort so in Copacabana 1200, 1300 Euro. Mhm. Also, das ist, da musst du echt einmal gut verdienen in Brasilien, dass du das leisten kannst. Das ist eher mehr, es gibt entweder reich oder Favela. Mhm. Ja.
Und das heißt, Miriam ist dann mitgekommen nach Österreich.
Marianne ist mitgekommen.
Entschuldigung, ich verwechsel jetzt schon die Namen. Marianne, du bist dann mitgekommen nach Österreich und hast dann auch gewusst, das könnte für dich was sein, dass du da bleibst?
Nein. So, in die ersten Momente, ich war klar so glücklich, aber ich war auch mit Angst, weil ich habe meine ganze Liebe
hinter dir gelassen.
Genau, hinter dir gelassen. Mhm. Und es war ganz neue. Ich habe alles verkauft, meine ganze Liebe. Ich habe gelassen in Brasilien. Mhm. Und ich war klar traurig, weil meine ganze Familie war auch in Brasilien. Ich war hier ganz alleine, ohne Deutsch, ohne Geld. Mhm. Das ist auch richtig sage, weil in den ersten Momenten, Miriam hat mir dann geholfen. Mhm. Mit Geld, weil habe ich keinen.
Mhm. Und es war schwierig, weil zum Beispiel auch, wenn sie sich ein Eis kaufen wollte um 1 Euro, sie hat halt mich immer fragen müssen. Mhm. Ja. Und wenn man sich vorstellt, Marianne ist sehr selbstständig. Du bist ausgezogen mit wie alt? Auch mit 15, 16 oder so, oder? Von deiner Mama?
Ich? Ja. Mit 15.
15, also so wie ich. Mhm. Aber sie hat damals schon sozusagen, war selbstständig. Und wenn du dann auf eine Person angewiesen bist und sagen musst, kriege ich bitte 1 Euro, ich will mir Eis kaufen.
Ist ja klar.
Genau. Und du hast damals auch so ein bisschen Depressionen bekommen. Das, also wie das erste Mal da warst, weil es so schwierig für dich war.
Ja. Und es war wirklich wie ein Test. Ohne Deutsch war es wirklich anstrengend. Bis heute ein bisschen anstrengend, weil ich habe noch nicht so viele Freunde oder so. Mhm. Aber jetzt kann ich es selber machen, zum Beispiel gegen Arzt oder gegen einen Skatepark.
Mhm. Für mich war das damals aber auch voll die Belastung. Mhm. Ich habe viele Jobs gehabt, weil ich sozusagen eine zweite Person mitfinanzieren müssen. Und ich war überlastet durchs Arbeiten eigentlich, bin heimgekommen. Und Marianne ist es dann aber auch nicht gut gegangen. Und
war ganzer Tag zu Hause.
Also wir haben uns dann damals fast getrennt. Also eigentlich einen Tag getrennt. Mhm. Marianne, habe ich ein Ticket nach Brasilien gekauft, habe gesagt, es geht nicht. Ich halte es selber nicht mehr aus. Wir werden beide kaputt an der Situation, auch wenn wir sie lieben.
Aber du, zum Beispiel im ersten Moment, ich war hier nur 3 Monate.
Genau.
Wegen Visum oder so. Mhm.
Also wir hätten es sowieso nicht geschafft, dass du da bleiben kannst, glaube ich. Das ist so kompliziert und so schwierig. Und
klar, ich war mit der Angst, weil ich habe schon meine ganze Wohnung verkauft in Brasilien. Mhm. Und in diesem Moment, wo wir haben Konflikt gehabt, ich war, okay, um geht's, was ist passiert?
Das ist sozusagen alles aufgegeben, und zurück in Brasilien wieder weggeschickt.
Das heißt, Marianne hat 3 Monate in Österreich bleiben dürfen, dann ist das Visum abgelaufen.
Genau, sie war aber nicht ganz 3 Monate, weil ich eben das Flugticket früher
gekauft habe. Weil sie hatte mich weggeschickt. Geh weg.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Doppelbelastung ist, weil im Endeffekt, du hast ja die komplette Verantwortung über sie gehabt. Du willst ja, dass sie gut geht. Voll. Und natürlich, das Geldthema ist immer sehr präsentes. Ja. Das heißt, du hast dann gesagt, okay, Marianne, bitte flieg nach Hause, es geht nicht mehr.
Genau, dann hat sie eine kennt zufällig von Karneval von Jahren davor, eine Freundin in Wien, die hat sie dann abgeholt sogar. Und dann habe ich eine Nacht lang nur geweint, alleine in unserer Wohnung. Und mein Herz hat mir wieder gesagt, du brichst innerlich, wenn das jetzt aus ist. Also wirklich, mir ist so schlecht gegangen. Und ich habe dann am nächsten Tag in der Früh eine Yogastunde unterrichtet, komplett mit einer Maske aufgesetzt, weil es mir so schlecht gegangen ist. bin noch zu meiner Psychologin danach geschwind und dann bin ich sofort in den Zug eingestiegen und habe mir Mariana zurückgeholt sozusagen. Okay. Also wir haben zwar das Flugticket schon gehabt, aber wir haben uns nur einmal, wir haben gesagt, wir versuchen es nur einmal. Und wir haben gesagt, das war jetzt eine blöde Situation, weil Mariana nichts zu tun gehabt hat. Mhm. Also wir haben gewusst, wenn sie wiederkommt, müssen wir schauen, dass sie Deutschkurse hat, dass sie regelmäßig was tun kann, dass sie einen Auftrag hat, damit sie auch dann auch Geld verdienen kann. Also wir haben geschaut, dass wir halt dann, dass sie ein Visum hat, dass sie arbeiten darf. Und wir haben gesagt, wir machen das nächste Mal besser, weil wir beide nicht wollen, dass das so zu Ende geht und weil wir glauben, da ist noch das Leben heute noch mehr für uns als Paar bereit. Genau. Und so war es im Endeffekt dann auch. Ich habe sie in Brasilien dann noch besucht, wir haben alle Dokumente dann gemacht noch, was voll aufwendig war. Sie hat ja nicht einmal eine Geburtsurkunde oder so gehabt und Reisepass und was ich was alles. Innerhalb von 2,5 Wochen haben wir das alles erledigt. Und dann ist Mariana, glaube ich, nach 3 Monaten wieder zurückgeflogen. Ich habe da alles organisiert, schon mit dem Magistrat. Wir haben eingetragene Partnerschaft, wir haben heiraten müssen auch, damit sie da bleiben kann.
Hast du den Antrag gemacht?
Ja, das war eigentlich, wie war das? Also eigentlich, wie du nach Brasilien zurück bist, wo ich dich zurückgeholt habe sozusagen, haben wir schon gesagt, dass wir heiraten wollen. Und dann war es aber, glaube ich, so ein Videocall, wo ich Mariana dann gesagt habe, wir haben einen Termin beim Magistrat, willst du mich jetzt heiraten? Und da haben wir dann beide geredet am Telefon und du hast ja gesagt, genau. Ja, und dann war es eh dann noch schwierig, trotz Hochzeit, dass Mariana da hat bleiben können. Das ist gar nicht so leicht. Das ist, wird einem sehr schwer gemacht in Österreich. Sie hat dann die Deutschprüfung noch bestehen müssen.
Das war eine zweite Prüfung.
Genau, da hat sie das dann auch nicht gleich bestanden. Das war echt kompliziert.
Und teuer.
Und teuer natürlich auch, ja.
Das heißt, ihr habt im Dezember 2018 geheiratet. Das heißt, die Mariana ist dann wieder nach Österreich gekommen. Ihr habt geheiratet. Wie lange hat sie dann da bleiben dürfen?
Innerhalb von die 3 Monate haben wir schauen müssen, dass alle Dokumente fertig sind und dass sie die Deutschprüfung schafft, damit man beim Magistrat das alles fertig eingereicht hat. Und das Visum muss sie dann schon in der Hand halten. Wir haben schon einen Plan B gehabt. War das nicht rechtzeitig fertig geworden, wäre sie ausgereist nach Kroatien. Das ist nämlich nicht EU, also das wäre gegangen, das wäre eine gültige Ausreise. Aber Gott sei Dank haben wir es geschafft. Also das Visum ist gerade ein paar Tage, bevor sie weg hätte müssen, ist gekommen. Und genau, es war echt eine schwierige Zeit.
Meine Deutschprüfung war.
Die Deutschprüfung.
Zwei Tage vor Heirat.
Ja, vor 2 Tage. Also es war wirklich, ich habe gearbeitet, bin heim, habe mit ihr Deutsch gelernt. Es ist echt, war Wahnsinn.
Ich habe immer geweint.
Ja.
Aber ihr habt die Prüfung bestanden, oder?
Genau. Ja. Beim zweiten, also wir sind dann sogar extra nach Wien, haben es dort nicht mehr gemacht, weil es in Linz, das war ein bisschen, ja, nicht so gut.
Ja, und auch wie Mariana gerade gesagt hat, die zweite Prüfung, ob es wirklich funktioniert zwischen euch.
Ah, das, genau, ja. Also die Hürden rundherum sind dann sozusagen beseitigt worden, da hat man dann schon gemerkt, okay, jetzt können wir wieder ein bisschen mehr wir sein mit unserem Vibes und so. Aber das ist echt auf der Strecke geblieben durch den ganzen Stress, was wir gehabt haben, diese ganzen Hürden. Und dann war das echt einmal sacken lassen, es hat geklappt.
In die erste Moment. Weil ich habe eine zweite und dritte Prüfung schon noch einmal gemacht.
Nee, genau, das, aber das ist eine andere Geschichte. Mittlerweile, das hat sie wieder machen müssen, die Prüfungen. Das muss dann erneuert werden. Ja, und dann hat sich alles beruhigt und dann haben wir gesagt, und ja, weil mein Babywunsch war schon sehr groß, auch damals mit meinem Ex-Partner schon, aber der wollte eben das damals nie. Und ja, Mariana hat dann auch gesagt, sie hat auch sehr große Kinderwünsche. Und dann sind wir das nächste Projekt sozusagen angegangen.
Und wie hat euch ein Umfeld darauf reagiert? Wie haben deine Eltern reagiert? Ich also, meine, trotzdem, du kommst nach Hause, sagst, okay, passt, ich trenne mich jetzt, das passt nicht mehr, ich habe mich in eine Frau verliebt.
Ja, also die habe ich eigentlich vor vollendete Tatsachen gestellt, ich habe denen gar keine richtige Wahl gelassen und gesagt, so ist es halt jetzt. Und mein Papa ist da eigentlich eh ziemlich, der will halt einfach auch, dass ich glücklich bin. Also viele haben es nicht ganz nachvollziehen können oder verstehen vielleicht, weil die aber natürlich die Hintergründe nicht kennen, weil ich habe nicht mit vielen Leuten gesprochen zu der Zeit. Ich habe damals viel zu wenig gesprochen. Das habe ich erst jetzt lernen können, dass man auch private Probleme mit anderen Leuten besprechen könnte oder auch mit der Psychologin. Genau, und meine Mama, die hat am Anfang immer geglaubt, noch immer, Mariana ist ein Mann. Sie hat sich versteckt. Und schon irgendwann, also Mariana und meine Mama haben sie dann sehr gut verstanden eigentlich. Weil meine Mama kann sehr gut mit Hand und Fuß reden. Und genau, das war für die dann auch noch mal so ein bisschen eine Stütze, dass meine Mama zumindest da war als Familie, ja.
Und Mariana, wie war es für deine Eltern?
Meine Mama war ganz normal, ich glaube. Weil zum Beispiel, ich habe 4 Brüder und eine Schwester. Und ich bin immer die Einzige. Ich mache jetzt was. Alles meine Brüder und meine Schwester wohnen bei meiner Mama oder nachher oder so. Und ich bin die eigentlich weg, so früh. Und ich habe immer meine Sache gemacht. Ich habe immer gemacht. Und ich habe gesagt, okay, jetzt ich gehe weg von einem anderen Kontinent, von Europa. Und alle hat gesagt, aufpassen, in Europa, die Menschen verkaufen Organe. Und dann, ich glaube, ich habe immer gesagt, ich glaube, die Chance von das passiert, ich glaube, ist groß in Brasilien. Und, aber jetzt ist okay. Jetzt passt sehr gut. Ich spreche mit meiner Mama.
Sie sind sehr stolz auf dich.
Ja.
Also Marianne ist die Einzige aus der Familie, sozusagen, die es so ein bisschen rausgeschafft hat aus dem Ganzen.
Ich wollte da gerade sagen.
Weil sie von der Persönlichkeit auch sehr, also sie hat sozusagen auch ohne mich schon geschafft gehabt. Ja. Sie hat im Zentrum von Rio gewohnt, zwar in einer Favela, aber wirklich, also wenn man sich vorstellt, wo ihre Familie wohnt, das ist nur einmal komplett was anderes. Es ist 3 Stunden mit dem Bus von Copacabana zum Beispiel, das kennen viele, entfernt. Und wo sie gewohnt hat, das war ja direkt bei Copacabana, Leblon. Sie hat mit Touristen, sie hat im Tourismusbereich auch da nochmal gearbeitet. Also sie war da voll offen. Und ihre Schwester, wenn die auf Besuch gekommen ist zu uns zum Beispiel, die weiß nicht einmal, wie man mit Besteck isst im Restaurant zum Beispiel. Ja. Also die sind noch komplett weit von dem so weg. Und die fürchten sie davor. Also die hätten vielleicht auch die Möglichkeit durch Mariana gehabt. Sie hat auch gesagt, komm, wohn bei mir, schauen wir, dass du einen Job findest. Und die haben sich das aber nicht traut. Die sind halt anders von der Persönlichkeit. Und Mariana war schon immer so, sie will mehr. Sie will die Welt sehen. Sie will mehr, als wie nur die Favela sehen. Genau.
Du wirkst das sehr selbstbewusst, sehr selbstständig. Ja. Du hast da sehr ein offenes Auftreten.
Ich habe immer gemacht jetzt was.
Und ich kenne ja Mariana vom Sehen und wenn ich bei Indigo essen bin, wenn ich sehe, und ich finde, du hast wirklich ein sehr selbstbewusstes Auftreten und das merkt man einfach sofort. Ich glaube, da war der Wille einfach immer da, weil sie gewusst hat, okay, sie will das.
Genau.
Und manchmal war meine Esterarbeit.
Aha. Also echt Wahnsinn von der Sandra, dass sie dir da die Chance gegeben hat. Das war ein großer Sprung
ohne Deutsch
oder Hilfe. Ja, genau.
Ja, und toll, dass sie dann gleich einen Job gefunden hat.
Also es war nicht so leicht, ja.
Ja,
also es ist auch wegen Rassismus und so hat sie einige Jobabsagen gekriegt, ja. Oder weil sie ausschaut, wie sie ausschaut. Zum Beispiel einen Style hat und die Rasterzöpfe.
Ja, komm, Linz, oder?
Ja.
Braucht man gar nicht drüber reden.
Ja.
Also voll. Von dem her. Und das heißt, Mariana hat dann einen Job gehabt. Du hast gearbeitet und ihr habt dann gewusst, okay, wir wollen Eltern werden.
Genau, weil es hat sich alles beruhigt. Mariana hat den Job gehabt, es war psychisch sehr viel besser gegangen. Sie hat dann schon Connections gehabt, sie hat sich mit Mitarbeitern verstanden. Wir haben Geld verdient. Ich habe wieder sozusagen ein Einkommen gehabt, was ich nicht nur für uns beide ausgeben habe müssen und haben auch dann eine bessere Wohnung gehabt. Und es war alles so gesettelt, dass wir gesagt haben, so, das Kind hat man sich echt schon vorstellen. Wir sind, es geht schon, ein Kind, genau.
Ja. Im ersten Moment, wir haben recherchiert schon, wegen alles. Zum Beispiel in meinem Kopf, wie das geht. Zum Beispiel, ich bin Mama oder nicht. Mir ist Mama von diesen Kindern und wir haben gemeinsam gearbeitet, von dieser Situation funktionieren.
Genau, also wir haben das so ein bisschen durchgedacht und wie das so wird. Und genau.
Ja, sehr klar. Weil man kennt halt nur dieses klassische Rollen.
Ja.
Spiel von wegen, es gibt eine Mama und es gibt einen Papa und das war's. Aber das ist natürlich auch für dich eine neue Situation gewesen.
Also mit dem habe ich mich vorher auch in meinem Leben nie beschäftigt, weil ich davor eben nur war mit Männern sozusagen zusammen und das ist jetzt eine ganz andere Situation gewesen. Und da haben wir sie dann bei so einem Infoabend informiert im Cook in Linz. Und genau, und dann sind wir dort gleich. Ja, haben wir die ersten Versuche dort gestartet. Zuerst so mit der Psychologin hat man so sprechen müssen, so ein Gutachten oder so. Und dann haben wir mit den ersten Inseminationsversuche gestartet. Genau.
Dass ich das vielleicht kurz erwähne, also bei einer Behandlung im Kinderwunschinstitut stehen gleichgeschlechtlichen Paaren dieselben Therapiemethoden zur Verfügung wie anderen Paaren. Und ihr habt euch, wie du gesagt hast, es gibt 2 Methoden. Ihr habt zuerst mit dieser Methode gestartet und dann noch mehreren Versuchen einfach gemerkt, okay.
Ja, also es ist natürlich auch immer ein enormer psychischer Druck oder Belastung, weil man wartet dann halt. Und also das konnte man sich so vorstellen, wie du bist ein Kind und dann hast in den einem Monat nur einmal Sex mit deinem Partner. Es ist ja genau eine Insemination, einmal, dass man da ein Sperma reinkriegt. Ja. Und es kostet halt auch natürlich dementsprechend, ich glaube, ein Versuch war 1.500 Euro. Genau, und das haben wir wie 3 oder 4 Mal versucht?
3 oder 4.
Ja, und das ist natürlich... Eine finanzielle Belastung auch und dann hat es wieder nicht geklappt. Wir haben dann auch in der Zwischenzeit die Klinik gewechselt, weil wir uns dort nicht mehr so wohl gefühlt haben, weil wir sie eher mehr wie eine Nummer gefühlt haben als wie als Mensch. Und dann sind wir nach Wels gegangen und dort haben wir sich aber dann gleich für IVF entschieden, was natürlich auch wieder kostspielig ist. Also da sind wir bei 6.000 plus Euro, aber dafür die Chancen, dass es funktioniert, sind bei 40% und mehr je Versuch. Und wenn man es einmal gemacht hat, gewinnt man gleich mehr Eizellen, die befruchtet werden. Das heißt, wir haben, also es hat gleich beim ersten Versuch dann geklappt, aber wir hätten jetzt noch von Mikkel 4 Geschwister eingefroren sozusagen, die was wir hätten nehmen können oder die heben wir jetzt noch auf für bessere Zeiten. Nein, oder falls wir jetzt irgendwann einmal fühlen, es reicht nicht. Aber wir sind eigentlich, sind wir uns jetzt genug zu dritt. Genau.
Dass ich das auch noch kurz erwähne, also seit Jänner 2015 ist es erlaubt, dass eben gleichgeschlechtliche Paare Eltern werden dürfen. Also die sind anerkannt als Familie. Das war ja lange Zeit in Österreich nicht so. In vielen anderen Ländern ist das schon seit Jahren so. Aber in Österreich war
oder
das...
Oder noch immer nicht.
Oder genau. Ja, aber in Österreich ist das erst seit Jänner 2015 beschlossen worden. Und dass ich auch noch mal ganz kurz was sage zur IVF-Behandlung. Also bei der IVF-Behandlung werden die Eizellen mit dem aufbereiteten Spendersamen außerhalb des Körpers zusammengeführt. Die Befruchtung findet in der Petrischale statt, wo ein Spermium von selbst in die Eizelle eindringt.
Von selbst oder hinein, also es sind immer 2 kleine Unterschiede dann.
Dass wir das ganz kurz nur erwähnen. Und was mich jetzt auch noch sehr interessiert, und danke, dass ihr da so offen drüber sprecht, was jetzt den Samen betrifft. Also ich habe da wieder 2 Möglichkeiten. Entweder, dass ich einen eigenen Spendersamen habe oder dass ich mich in einer Samendatenbank, sage ich jetzt einmal, umsehe und dann... Genau. Schau, okay, welcher Partner würde auf uns zutreffen?
Ja.
Ihr habt euch dann für das Zweite entschieden.
Genau, also es war am Anfang nicht so ganz klar, weil es gibt wirklich Familien, die kennen den Spender und die haben dann auch ein gutes Verhältnis mit dem, beziehungsweise die oder kennen den und der hält sich aber dann draus. Und wir hätten das auch zuerst angedacht gehabt und dann sind wir aber draufgekommen im Gespräch mit der jeweiligen Person, dass der dann gesagt hat, naja, er möchte dann so ein bisschen eine Art Onkel werden für mich, fürs Kind und vielleicht auch unterstützen und wo wir sie dann doch dann, boah, es ist schon als Eltern, wenn man zu zweit ist, ist es schon schwierig, dass man teilweise auf einen gemeinsamen Nenner kommt, weil da dann eine dritte Person sich einmischt. Das wollte man nicht. Und dann haben wir gesagt, das mit der Datenbank, das passt. Und da haben wir sie dann wirklich dafür entschieden, dass wir über die Person alles wissen wollen. Also da gibt's ja auch wieder preislich natürlich, ab 600 Euro kann man schon eins kriegen. Dann weißt du nur vielleicht Hautfarbe, Augenfarbe, Herkunft, Größe. Und wir wollten aber wirklich alles wissen über die Person. Psychologische Gutachten, wir wissen die Jobs von seinen Eltern, von seinen Geschwister. Seine Freunde haben wir ihm geschrieben, wie sie ihn beschreiben würden. Wir haben Fotos von ihm gesehen, wir haben seine Stimme gehört, wir wissen wirklich sehr viel von ihm. Dafür, das hat halt auch seinen Preis, also ich glaube nicht nur für ein Sperma, also nicht ein einzelnes, aber ein, wie sagt man denn da, ein Schuss? das war, glaube ich, auch so an die 1.200 Euro nur das. Und dann kommt halt auch noch natürlich die IVF-Behandlung mit jetzt 6.000 Euro. Genau. Ja, und aber wir haben uns halt für den entschieden, weil der Kunde hat unser bester Freund sei oder wo wir gesagt haben, der ergänzt sich gut zu uns, der hat Stärken, wo wir Schwächen haben, Schwächen, wo wir Stärken haben und wir Kunde hatten sich vorstellen, dass wir uns mit dem gut verstehen und es war uns auch voll wichtig, dass er wirklich Mikkel dann kennenlernen möchte. Also ich habe mir dann gedacht, wenn ich Mikkel wäre oder mein Kind, ich würde schon wissen wollen, wer diese Person ist, in welcher Form auch immer er das dann leben möchte, der Mikkel, oder wie oft sie die treffen wollen, das können sie dann gemeinsam entscheiden. Aber Mikkel hat auch einen Brief von ihm und eine Audioaufnahme, die was von Mikkel alt genug ist, darf er sich den Brief lesen und die Audioaufnahme anhören. Genau. Aber Mikkel ist im Endeffekt... Der hat alles von mir und Marianna. Also wirklich sehr viel Wesenszüge. Er hat einfach voll von Marianna Charaktereigenschaften. Das heißt, die Person ist wirklich nebensächlich. Also falls es für Mikkel einmal wichtig wird, kann er es kennenlernen. Aber wie er sagt, Mikkel sagt, Mikkel hat zwei Mamas, sagt er. Genau.
Auf ich schee. Und das heißt, beim ersten Mal hat es dann gleich geklappt.
Genau.
Du bist gleich schwanger geworden. Genau. Wie war deine Schwangerschaft?
Schwierig.
Schwierig?
Ja. Also es war wirklich keine so leichte Schwangerschaft. Mhm. Also es war halt wir haben auch kurz einmal abbrechen müssen, weil dann Corona ja gekommen ist. Es hat mich wieder voll erschüttert, es hat uns wieder so einen Stein in den Weg gelegt. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht starten. Mhm. Und dann war es so, es hat dann eh geklappt. Ich habe dann aber leider zuerst einmal ein Wasser im Bauch gehabt, wegen Überstimulation, war gleich mal eine Woche im Spital, wo Mariana mich nicht einmal besuchen dürfen, wegen Corona-Bestimmungen. Dann habe ich ein Hämatom über Mikkel gehabt, wo es geheißen, wenn das abgeht, dann geht der Mikkel mit ab. Und genau, da war ich immer bettlägerig. Dann ist es ein bisschen besser geworden. Besser medizinisch. Schlecht ist es mir gegangen. Also, ich habe einfach, mir war so viel schlecht und ich habe nur geschlafen. Gott sei Dank war eine Kurzarbeit. Und dann war es eigentlich okay. Und ab dem 29. Woche war ich bettlägerig. Weil der Mikkel fast auf, genau, also mein Gebärmutterhals war so sehr verkürzt, dass der Arzt gesagt hat, der Frauenarzt bei der Untersuchung, dein Kind kindert jeden Moment zur Welt kommen.
Da habe ich vor kurzem mit einer Bekannten eine Folge aufgenommen zu dem Thema verkürzter Gebärmutterhals.
Ja.
Also das ist ein Thema, was sehr viele Frauen eigentlich betrifft. Ja. Dort wird nicht unbedingt offen darüber gesprochen. Ja. Und da nehmen wir jetzt dann auch bald eine Folge auf mit dem Dr. Jule Marschalek. Das ist ein Frauenarzt, der mehr zu dem Thema dann noch ein bisschen spricht, weil man findet halt nur negative Erfahrungsberichte und kann aber auch sehr positiv ausgehen.
Ja. Also bei uns ist es positiv ausgegangen. Also wirklich, ich war zwar bettlägerig, habe die Zeit aber voll super genutzt mit Hypnobirthing-Kursen und im Endeffekt, ich habe die wunderschönste Geburt gehabt, was man sich vorstellen kann. Also wirklich, ich hab eine schmerzfreie, wunderschöne Geburt gehabt. Ich würde, wenn du jetzt sagst, Miriam geht zurück in den Kreißsaal, würde ich sofort in die Situation zurückholen, weil es so schön war. Mit unserer Musik und wir zwar als Team und es war so schön einfach.
So für die Gefallen.
Ja. Und es war ziemlich schnell, also 4 Stunden. Zack, bumm. 2 Stunden daheim habe ich gemacht, ein bisschen Übungen und dann 2 Stunden im Spital und dann haben wir ihn schon gehabt, den Mickey.
Bei mir war es auch sehr schnell. Also ich bin auch ins Spital und dann 4 Stunden später war der Moritz da.
Ja.
Und ich habe es auch als sehr schöne Erfahrung empfunden und für mich war es auch nicht schlimm. Also es war für mich,
ja, das passt. Ist auch so was, über das muss man echt sprechen. Geburten sind was Schönes und ich glaube, heutzutage wird es so oft so schlecht geredet, dass es automatisch vorprogrammiert ist, dass fast so ein Ereignis passieren muss dann, ja. Aber dabei, genau, schöne Geburten dürfen mir in den Vordergrund rücken.
Ja. Ja, also ich kann mich auch sehr glücklich schätzen. Ich habe sehr viel, Meridianbehandlungen gemacht, wo auch alles fließen soll, die ganze Energie. Und mein Hebamme hat immer gesagt, boah, die Energie, die fließt so. Ja. Also du wirst eine easy Geburt haben.
Ja.
Und so war es also.
Schön.
Und wie fühlst du, Mariana, jetzt als Elternteil, als Mama?
So, ich bin immer müder. Und ich glaube, ich bin 4 Jahre alt.
4 Jahre bist du alt?
Nein.
Ah, 4 Jahre gealtert.
Genau.
4 Jahre gealtert.
Wegen Mikkel. Mhm. Aber es ist wirklich schön, weil jeden Tag kommt jetzt was Neues und es ist wirklich magisch. Ich liebe das.
Mhm.
Aber trotzdem ist es anstrengend. Und kostet so viel ein Kind. Und die Mensch muss wirklich einen Plan machen, von das machen. Aber es ist wirklich schön. Und ich mag, weil es eine Puppe. Früher habe ich immer gedacht, ich will eine Männchen.
Ein Mädchen.
Wegen Haare. Aber nein. Ich und Mädchen, wir machen DJ, wir spielen Basketball, alles. Wir malen gemeinsam.
Ja.
Ich gehe alles gemeinsam. Und ich liebe das. Ja. Er ist meine Best Friend. Wirklich meine Best Friend.
Das sage ich auch immer. Also ich habe immer geglaubt, ich kriege ein Mädchen und ich bin aber auch total in dieser Rolle als Bubenmama aufgegangen. Also ich sage auch immer, der Moritz ist mein Teampartner.
Ja.
Also wir zwar sind ein Team, sicher ist mein Mann auch, wir sind eine Familie, aber trotzdem hat man natürlich als Mama auch nochmal ein ganz eigenes Verhältnis zu seinem Kind dann noch, weil man ja trotzdem sehr viel Zeit miteinander verbringt.
Voll.
Und ich hasse, weil er hat mein Temperament.
Ja, also wirklich? Das, wie ich schon gesagt habe, das ist voll... Oh.
Ja, sehr gut.
Ist so laut. Und ich mache auch, er macht noch einmal. Ich habe,
Also die zwei manchmal, wenn ich koche oder so, und ich kriege es einfach mit, die zwei bringen sich gerade gegenseitig auf die Palme. Ja, genau.
Und wie reagiert da das Umfeld, wenn ihr mit Mikkel unterwegs seid, als zwei Mamas?
Also bis
sehr
jetzt
offen, ist
jetzt nicht. Wir haben noch nie etwas Negatives erlebt bis jetzt, sondern eher positiv.
Mhm.
lustig, weil in Brasilien, wir sind die mit so viel Ethnie, wir sind die wirklich eine Mist.
Eine Mischung.
Mischung. Mhm. Aber die Menschen sind, keine Ahnung, also sind so Rassisten oder so.
Schon erlebt, dass jemand genau geglaubt hat, dass sie Mikkel gestohlen hat, ja?
Oder ich bin Babysitter oder so.
Ja. Okay.
Ja, oder wenn wir in Brasilien unterwegs waren, in Copacabana, haben die immer geglaubt, Marianne ist die Baba, die Babysitterin von Mikkel, was Reiche immer haben. Aber, und das ist meistens eben eine dunkelhäutige Person. Und wir haben uns dann extra immer hingestellt und haben uns dann geküsst, dass die wissen, das ist nicht die Baba, sondern das ist die Mama.
Ja, und die Frau, was so lustig.
Wo ist man eigentlich glauben könnte, dass in Brasilien viel, viel offener ist, oder?
Ja, also dort ist auch leider...
Und hier in Linz zum Beispiel, in Österreich, hatte nie passiert. Immer war, ich bin so offen, geht's mit dem Mikkel auf der Straße alleine. Und ich meine, so schön, dein Sohn.
Oder sogar bei der Kinderärztin, bei der ersten Mutter-Kind-Passuntersuchung, wo Mariana mit war, hat die Kinderärztin geglaubt, Mariana ist die Mama und ich bin nur zum Übersetzen mitgekommen. Ja. Und ich sage, nein, wir sind beide die Mamas. Ach so, ja, okay. Ja.
Und wie erzieht ihr den Mikkel? Also der Mikkel war es von Anfang an, ihr zwei seid seine Mamas.
Genau.
Und
das war meine letzte Post. Ich habe über das geschrieben.
Ja,
weil,
gestern hast du gepostet.
Ah ja.
Ja, weil Mikkel kann jetzt schon zwei sagen und zwei Mamas. Und jetzt sagt er immer... Er sagt jetzt sehr oft Mama und Papa, wegen die anderen Krankenstubenkinder, sagt er, das und das Kind ist vom Papa heute abgeholt worden. Oder auch bei die Tiere zum Beispiel, wenn da so Enten sind und Küken und da ist sozusagen die männliche und weibliche, sagt er Mama und Papa. Und dann sagt er aber immer wieder bewusst, und Mikkel hat zwei Mamas.
Mhm.
Genau, also für ihn ist das ganz normal, dass er zwei Mamas hat und auch für die anderen Kinder in seinem Umfeld, also es sind meistens wirklich dann die Eltern, die dann sagen, komisch, aber die Kinder nehmen das an, passt, Mikkel hat halt zwei Mamas, das passt. Genau, ja. Aber Mikkel wird ganz offen, also sobald die Fragen auftauchen, dann sagen wir ihm, dass wir uns, damit wir ihn kriegen haben, Kinder der Unterstützung geholt haben, dass es unser großer Wunsch war und dass er genauso das Produkt der Liebe ist wie viele andere Kinder. Genau.
Es ist echt, wenn ich mir vorstelle, es ist wirklich Hollywood-reif, was ihr durchgemacht habt. Ich habe mir da vorher ja schon eingelesen, ich habe ja einige Posts von euch zwar schon gelesen, wenn ich mir denke, ja, du bist zurückgereist, du hast gewusst, okay, die Marianna ist die Frau fürs Leben. Dann war die Marianna in Österreich, dann hat das nicht funktioniert, ihr habt geheiratet, dann der Kinderwunsch, also es ist wirklich ein Wahnsinn. Marianna, wie geht's dir jetzt in Linz?
Depressiv.
Das Wetter, ja. Da geht's nicht so.
Aber momentan ist ein bisschen streng, weil ich jeden Tag, das macht mich so müde oder so, aber ich glaube, ich bin... Wie können das sagen?
Du fühlst dich schon zu Hause. Wie wir in Brasilien waren und heimgeflogen sind, hast du gesagt, du fühlst dich jetzt, wie wenn du nach Hause fliegst.
Und jetzt, ich habe einen neuen Plan. Ich habe jetzt was geplant. Wir haben jetzt was geplant. Und vielleicht das kommt, wir weiß noch nicht. Aber gemeinsam, wir machen alles.
Genau.
Aber claro, es gibt die Tage und es gibt die Tage. Manchmal
vermisst du zu Hause und dann...
Ja, zum Beispiel, meine Oma hat gestorben und ich war hier. Keine Chance für Fliegen nach Brasilien oder so. Klar, das macht mich so traurig. Und meine Cousin, meine Brüder, meine Mama, meine Papa. Aber ich glaube, ich bin schon, jetzt ich verstehe, das ist mein Platz. Nicht 100%, klar, die Menschen sind so kalt oder so. Aber jetzt ist mein Platz. Meine Familie ist hier. Ist eine kleine Familie, ja. Sind die nur ich, Miriam und Mikkel.
Und Jürg.
Ja. Aber ja, ist so.
Und wir reisen jetzt wieder mehr, jetzt, wo es mit Mikkel wieder besser geht.
Und man muss natürlich auch sehr stark sein. Zum Beispiel, ich bin ein extremer Familienmensch. Also ich persönlich habe mir nie vorstellen können, dass ich von meinen Eltern weggehe, weil ich einfach so stark verbunden bin. Das heißt jetzt nicht, dass man, wenn man weg ist, nicht so stark verbunden ist, aber ich bin einfach, ich lebe das halt einfach. Ganz arg. Wie schauen eure Pläne für die Zukunft aus? Wird Linz euch eine Homebase bleiben oder habt ihr euch vielleicht entschieden, dass ihr auswandert?
So, von einem Monat.
Es ändert sich immer wieder. Nein, aber ein fixer Plan, das wissen wir, dass wir in Brasilien eine Wohnung kaufen wollen. Also das steht fix. Zwischendurch haben wir mal überlegt, ob man dann überlegt, dass man dann dort vielleicht dort doch mehr wohnt, dass das mehr die Homebase wird. Jetzt ist es wieder so, dass wir eher sagen, vielleicht doch Österreich die Homebase. Aber wir wollen auf jeden Fall in Brasilien eine Wohnung kaufen, in der Favela, wo wir gelebt haben, die sicherer ist sozusagen. Genau, auch für Mikkel dann später, weil wenn Mikkel einmal zum Beispiel ein Auslandssemester machen möchte oder so und auch seine Großeltern kennenlernen will, dass er einfach immer die Möglichkeit hat, dort in unserer Wohnung zu sein. Und genau, aber so wie genau es ausschaut, wir haben zwischendurch schon mal gesagt, wir wollen auswandern.
Mhm. Aber wir können nicht so vorzeigen, weil ich bin Ausland. Mhm. Ich habe keine Ausbildung hier und ich muss alles machen. Ich muss
suchen etwas. Also wir machen es voll schwierig, irgendwie so was an sich aufzubauen wegen Deutsch. Also zum Beispiel Mariana wollte jetzt unbedingt den Mopedführerschein machen. Das hat jetzt so oft nicht geklappt. Jetzt weiß ich nicht, ob sie überhaupt weitermachen möchte. Weil du halt teilweise, du scheitert es am Deutsch. Also ich finde sogar ich habe die Fragen teilweise falsch beantwortet, weil ich schon ein bisschen teilweise komisch gestellt finde. Und dann stellt man sich vor, da ist jemand, was nicht Deutsch-Muttersprache hat, ja. Für sie ist halt der Unterschied zwischen annähern oder Lenker und Lenkrad oder das ist halt,
ist klar,
oder zum Beispiel, da war eine Frage dabei, die jetzt falsch beantwortet bei der Prüfung, da ist gestanden, sie ist betrunken und sie ruft jetzt ihre Eltern an, ob sie es abholen. Richtig oder falsch? Marianne hat falsch angekreuzt, weil ihre Eltern wohnen in Brasilien und keiner hat einen Führerschein. Dabei wäre es richtig gewesen, weil das eine gute Möglichkeit wäre. Ja, das sind so Dinge, ja. Und man darf nur, glaube ich, einen Fehler machen bei der Prüfung und dann weiß ich schon wieder, ja.
Aber das heißt, ihr bleibt jetzt einmal da.
Genau.
Mariana, du wirst dein Deutsch verbessern. Du wirst schauen, dass du vielleicht eine Ausbildung noch machst. Es wird wahrscheinlich so der Plan sein und dann einmal weiterschauen.
Ja. Genau. Und nächstes Jahr fliegen wir nach Brasilien. Das ist auch schon wieder klar.
Mhm. Aber das ist dein Plan. Ich habe gesagt, immer, ich will Asien oder...
Mhm. Vielleicht im November, haben wir gesagt.
Jamaika auch.
Immer mit deinen Plänen.
Genau, aber sie will noch einmal in Brasilien. Für mich zum Beispiel, das ist keine Urlaube, das ist wie meine Mama Besuch oder so.
Ja. Und wie macht sie das mit den Kulturen? Du bringst natürlich im Mikkel deine Kultur bei, oder?
Ich glaube, ich war nicht so anstrengend von Witzweil, weil ich bin so offen von...
Ja, du hast sehr viel von Österreich gleich angenommen, aber Mikkel wächst auf jeden Fall brasilianisch-deutsch auf. Also so wird drehen, was ja eigentlich Musik auf, Sonntag, tanzen, also richtig so dieses brasilianische Flair, was man dort auch hat. Mikkel kriegt das schon alles mit, oder die kleine Feste, die Junina. Ja, also wir machen da schon so ein bisschen brasilianische Traditionen, die er so auch mitkriegt dann auch, genau.
Und du sprichst mit Mikkel Deutsch?
Genau.
Und ich Portugiesisch.
Okay. Und gemeinsam?
Gemeinsam sprechen wir Portugiesisch.
Ah, okay.
Ja,
mit
ja.
Mikkel spreche ich nur Deutsch.
Mhm.
Außer in Brasilien, dann sprechen wir nur Portugiesisch.
Mhm. Und er versteht schon, also man merkt schon, er ist...
Also egal, was sie einmal auf Portugiesisch sagt oder ich auf Deutsch, er versteht beides.
Versteht alles.
Und er spricht auch schon beides. Also zum Beispiel, wir sprechen auch mit dem Hund Portugiesisch und der Mikkel spricht auch mit dem Hund Portugiesisch. Oder er antwortet Mariana auf Portugiesisch und mir aber auf Deutsch. Mhm. Also, oder mit 10 zählen kann er jetzt schon auf Portugiesisch und auf Deutsch.
Ja.
Und ich glaube, es ist ja ganz wichtig, dass immer ein Elternteil bei der Sprache bleibt, oder?
Bei der Muttersprache.
Bei der Mutter.
Genau. Ja. Also da habe ich mich auch vorher informiert, ob das eine gute Idee ist oder wie man das macht. Und da habe ich eben gelesen, dass man das von Anfang an so durchziehen sollte und dass jeder bei seiner Muttersprache bleibt und dass es diese fixen Regeln gibt, dass sie der Mikkel auskennt.
Mhm.
Genau.
Mhm. Ja. Ich sage jetzt einmal danke. Danke, dass ihr da wart. Es war mega interessant. Es ist immer für mich mega interessant, weil es trotzdem so eine ganz andere Geschichte ist. Und halt ganz eine besondere Liebesgeschichte.
Mhm.
Ich verlinke euch natürlich das Profil von der Miriam und von der Mariana in unseren Shownotes. Und dann könnt ihr gern mal ein bisschen durchscrollen. Und ich glaube, für Fragen seid ihr sowieso immer offen. Das heißt, die Leute können euch Fragen stellen, wenn sie Fragen haben. Und ich sage jetzt mal vielen lieben Dank, dass ihr da wart.
Sehr gerne.
Und ja, bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.